und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fifi und Struppi. Das ist dein Podcast für spannende Gedanken und Impulse zum Thema Hundeerziehung. Ich bin Gloria und ich bin deine Host von diesem Podcast. Ich bin selbst seit über 10 Jahren in der Verhaltensberatung und im Hundetraining tätig. Außerdem bin ich die Gründerin von Fifi und Struppi, einer Learning-Plattform für HundehalterInnen, die mehr wissen wollen. Am Anfang von einer Verhaltensberatung steht meistens die Frage, ist dein Hund gesundheitlich durchgecheckt? Ist da alles in Ordnung? Doch was bedeutet das eigentlich ganz genau? Fakt ist, Angst- und Aggressionsverhalten stehen in einem sehr engen Zusammenhang mit Schmerzen und gesundheitlichen Problemen. Ich erkläre dir heute in der Folge, worauf du bei deinem Hund und seinen Check-ups achten kannst. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Ich hoffe, du bist schon gut in den Tag gestartet, bei was auch immer ich dich mit dieser Podcast-Folge gerade erreiche. Ich hatte heute schon einen kleinen Trip zum Tierarzt, hinter mir, weil ich noch schnell Tabletten besorgt habe und einen Termin ausgemacht habe. Und überhaupt und sowieso mache ich zurzeit relativ viele Termine für tierärztliche Untersuchungen aus für meine eigene Hündin und bin irgendwie gedanklich eh in dem Thema Gesundheit, Check-up, Kontrolle und Behandlungen. Und dann dachte ich mir, ich greife dieses Thema heute auf. Es gibt aber auch noch einen anderen Hintergrund, nicht nur meine persönliche Verbundenheit mit gesundheitlichen Themen aktuell, sondern es hat auch vor kurzem unsere Masterclass zum Thema Umgang mit ängstlichen und unsicheren Hunden stattgefunden. Und auch dort ist es ein Thema gewesen, immer wieder ist es ein Thema, wenn es um Ängste und auch um Aggressionsverhalten geht, dass man als Hundetrainerin fragt, wie geht's denn deinem Hund gesundheitlich? Liegen da Probleme vor? Gibt es etwas, von dem du weißt? Und dann hört man oft, also man bekommt oft ganz unterschiedliche Reaktionen. Manchmal sieht man so in so einen wissenden Blick und dann kommt auch so eine ganz detaillierte Auflistung, das haben wir gemacht, das sind die Check-ups gewesen, das kam raus, das sind die Diagnosen, das und das und das ist die Behandlung. Und dann merkt man schon, ach okay, da hat sich jemand schon sehr gut mit dem Thema auseinandergesetzt und dann ist es auch sehr, sehr hilfreich, ja, schützt trotzdem manchmal nicht davor, dass man nochmal zum Tierarzt oder der Tierärztin geschickt wird, aber dann ist das Thema schon sehr präsent. Aber in ganz vielen Fällen guckt man eher in so einen ratlosen Blick, in so ein, ja, also grundsätzlich geht es dem Hund gut, wisst jetzt auch nicht, also ich war letztens irgendwann mal beim Tierarzt, da wurde uns jetzt nichts irgendwie Gegenteiliges gesagt, also so ein bisschen so ein ratloser, ein bisschen unwissender Antwort kommt auch gerne mal zurück. Und wir hatten das auch in der Masterclass bei der Beantwortung von ein paar Fragen von TeilnehmerInnen, dass wir halt gesagt haben, Herr, ist denn eigentlich gesundheitlich alles in Ordnung? Ja, kannst du mal auf die Gesundheit gucken? Vor allem, wenn zum Beispiel Ängste plötzlich auftauchen, auch Aggressionsverhalten plötzlich auftaucht, sollte der erste Gang eigentlich immer zum Tierarzt oder der Tierärztin sein. Und jetzt kommt aber so ein bisschen die Krux an der Sache. Was macht man denn da? Also was sagt man denn dann dort in der Praxis? Was lässt man denn untersuchen und überprüfen? Und weiß das eigentlich der Tierarzt, die Tierärztin immer? Meiner Erfahrung nach ist die Kompetenz da sehr unterschiedlich. Und das meine ich gar nicht wertend, weil ich gucke mir den ganzen Tag Hunde aus einer Verhaltensperspektive an und TierärztInnen halt aus einer gesundheitlichen Perspektive und nicht so stark aus einer Verhaltensperspektive. Und deswegen haben wir alle so unseren Fokus auf anderen Themen. Deswegen meine ich das nicht wertend, aber es gibt einfach schon eine starke Diskrepanz, wie eifrig da dann auch Untersuchungen eingeleitet werden. Also wir wollen jetzt ja nicht unnötige Dinge kontrollieren, aber die wichtigen. Und auch so ein bisschen wie ja kooperativ da auch TierärztInnen sind. Und deswegen macht es da schon Sinn, an der Stelle sich als Hundehalterin selbst auch ein Stück weit sich damit auseinanderzusetzen. Und sich da auch ein bisschen einzulesen oder vorzubilden, zu wissen, auf was kann man denn bei dem eigenen Hund achten und was für Untersuchungen kann man da denn anstreben. Also das so ein bisschen das Zepter selber in die Hand zu nehmen. Und das möchte ich heute in der Folge machen. Es wird eine kurze, knackige Folge. Gut, ich werde wahrscheinlich wieder die ein oder andere Anekdote erzählen. Dann wird es doch wieder länger als geplant, aber eigentlich wird es eine kurze, knackige Folge mit Input und Infos, was ihr überprüfen lassen könnt, wenn es um so einen tierärztlichen Check geht. Ich schreibe es euch auch nochmal in die Shownotes rein, dann ist es vielleicht einfacher, sich das abzuspeichern, rauszukopieren, abzuspeichern oder wie auch immer. Vielleicht hast du es gerade im Hintergrund gehört, meine Hündin hat sich gerade neben dem Mikrofon geschüttelt, das ist immer sehr praktisch bei Podcastaufnahmen, aber die ist heute hier auch mit dabei, mit am Start, ganz, ganz nah, ja, ganz nah mit dabei. Zurzeit ganz eng an mir dran und ganz liebesbedürftig. Aber wie gesagt, wir haben auch gerade ein paar gesundheitliche Themen, die wir überprüfen lassen und ausschließen lassen wollen. Und nicht zuletzt könnte es auch ganz gut an den kälteren Temperaturen liegen, dass die Hunde etwas näher an uns ranrücken. Da wird immer mal wieder jetzt schon unter der Decke geschlafen, also unter meiner Bettdecke geschlafen oder auf dem Sofa sich mal ganz nah rangekuschelt oder eben auch während der Podcastaufnahme. So, eine Info aber noch kurz vorab, bevor ich in das Thema Check-up reinspringe, beziehungsweise die Auflistung, was ihr wirklich überprüfen lassen könnt bei eurem Hund. Ich möchte eine Sache vorab ankündigen, weil mir das ganz wichtig ist und weil ich mich da auch wahnsinnig drauf freue. Und zwar habe ich entschieden, dass es im November einen kostenlosen Online-Workshop geben wird. Das ist einfach ein Geschenk von mir an alle, die Lust haben, dieses Geschenk für sich anzunehmen. Und zwar wird es darum gehen, dein Hund, dein Trainingsplan, wie man ganz gezielt die Trainingsthemen, die man mit seinem Hund hat, priorisieren kann, strukturieren kann und einen individuellen Trainingsplan für sich und seinen Hund aufstellen kann. Das kommt natürlich nicht ganz von ungefähr, das kommt einfach auch von vielen Rückmeldungen, die ich in den letzten Monaten bekommen habe, Aussagen von HundehalterInnen, die sich wiederholt haben. Ich habe immer wieder die Infos bekommen, hey, ich sehe so viele tolle Dinge, die ich umsetzen möchte. Ich habe da mal ein paar Webinare gebucht bei euch und bei jemand anderem vielleicht mal einen Online-Kurs und ich will eigentlich alles auf einmal am liebsten machen, aber ich verzettel mich, ich fange dann vielleicht gar nicht damit an und wann überfordere ich eigentlich meinen Hund? Und das hat sich echt so aufsummiert in den letzten Monaten und dazu kamen auch noch ein paar Erlebnisse so aus meinem eigenen Leben, aus meiner Wahrnehmung. Und dann dachte ich mir, ich muss das jetzt einmal zusammenfassen und in einen kleinen Workshop packen. Klar, man kann in einem Online-Workshop nicht immer die komplette Welt retten, aber ich bin mir sicher, ich kann euch ganz, ganz viel ersten Input zu dem Thema geben, um damit zu starten, loszulegen und vor allem werdet ihr danach wissen, wie könnt ihr die Themen, die ihr mit eurem Hund habt, priorisieren und da wirklich strukturiert vorangehen. Also wenn ihr damit dabei sein wollt, dann meldet euch total gerne an. Es ist der 15. November um 18.30 Uhr. Es wird auch eine Aufzeichnung geben. Ihr meldet euch einfach über unsere Website an, also fifiundstruppi.de. Durchlauft dort den ganz normalen Buchungsprozess, aber das Webinar ist mit 0 Euro hinterlegt. Das heißt, ihr zahlt dann nichts dafür. So, ich verlinke es euch auch in den Shownotes und ich freue mich, den einen oder anderen von euch dort zu sehen, auf jeden Fall. Jetzt springen wir aber rein in unsere Auflistung. Ich muss mir die nur einmal noch schnell öffnen. Hier meine Notizen, die ich mir vorbereitet habe. Und dann starten wir doch. Was kannst du als allererstes machen, wenn du überprüfen möchtest? Oh Gott, ihr müsstet gerade dieses Podcast-Setting sehen. Die Emma hat sich jetzt entschieden, sich einfach direkt vors Mikrofon zu stellen. Ja, genau. Und noch dagegen zu stupsen. Vielen lieben Dank, Emma. Danke. Danke für dein Zutun hier. So, und da bin ich wieder zurück nach einer kurzen, ich kümmere mich um den Terrier-Pause. Neben den Terrier wurde sich jetzt gekümmert, der ist wieder ganz friedlich und hat seinen Schlafplatz gefunden, also springen wir jetzt rein. Ihr könntet im ersten Schritt, oder es ist sehr, sehr wichtig, dass du im ersten Schritt darauf achtest und beobachtest, wie ist denn das ganze Thema Verdauung und Magen-Darm-Trakt bei deinem Hund. Denn es ist so, dass Magen-Darm-Themen ganz, ganz oft unterschätzt werden, aber da doch gerne mal recht viel an Problematik drin stecken kann. Ja, nicht muss, aber kann. Das heißt, wenn ein Hund hin und wieder mal mit dem Magen-Darm Themen hat, ein lautes Bauchgluckern, Unwohlsein, Durchfall, sich übergibt oder, und es zwar vielleicht trotzdem in einem Maß ist, wo du sagst, mein Gott, das ist schon in Ordnung, hat man halt mal, ja, dann würde ich das aber trotzdem auch tierärztlich abklären lassen, weil da eben auch alles, was halt hin und wieder mal auftritt, aber doch einfach regelmäßig und regelmäßig da ist, das ist nicht normal. Auch, also es gibt keine Hunde, die einfach halt immer Durchfall haben oder sowas oder sehr regelmäßig. Also da würde ich dann auf jeden Fall eine Untersuchung einleiten oder erbitten, so bei deiner Tierarztpraxis. Das Essverhalten hängt damit auch ein bisschen zusammen, nicht komplett, ja, aber das würde ich hier an das Thema noch mit dranhängen. Ist dein Hund normal? Ist er zuverlässig? Es gibt keine mäkligen Esser. Es gibt einen Grund, wenn Hunde nichts essen. Und man kann da immer so ein bisschen unterscheiden zwischen, nimmt er Futterbelohnungen, nimmt er Leckerlis an, isst er seine normalen Mahlzeiten? Weil oftmals ist es so, dass die Hunde zwar Leckerlis annehmen, weil sie die irgendwie toll finden, aber ihr normales Essen ganz zögerlich essen, da würde ich total hellhörig werden. Oder es ist so, dass, und dann wird halt gerne gesagt, naja, der ist ja nur mäkelig, weil der isst ja die tollen Leckerlis, aber halt seine normalen Mahlzeiten halt nicht so gerne. Aber das ist etwas, wo ich auf jeden Fall hellhörig werden würde. Es ist schon ungewöhnlich, wenn Hunde ihre normalen Mahlzeiten nicht essen, wenn ihnen die grundsätzlich schmecken würden. Und dann gibt es andersrum auch noch, dass die Hunde ihre normalen Mahlzeiten ohne Probleme essen, aber sie lassen, also die nehmen sehr schwer nur Futterbelohnungen an. Das liegt dann oft daran, dass entweder das Futterbelohnungen nehmen bzw. geben im Training ein bisschen versaut wurde und die Hunde das unangenehm verknüpft haben. Zum Beispiel, wenn sie im Training überfordert wurden oder in ungünstigen Situationen mit Futter versucht werden abzulenken oder sowas, oder das Stresslevel ist zu hoch, um dann in solchen Momenten Futter zu nehmen. Also es gibt auch noch ein paar andere Gründe, aber das sind so die Hauptgründe. Das heißt, das ist auch etwas, was man immer auf jeden Fall beobachten kann. Wenn man jetzt den Weg in die Tierarztpraxis gefunden hat, dann sollte man dort nach einem großen Blutbild fragen, selbst auch in das Blutbild reingucken. Lasst euch da nicht abschrecken. Ich selbst bin auch nicht geschult darin, Blutbilder auszuwerten. Aber man sieht trotzdem, wie auch bei den eigenen Blutbildern, also menschlichen Blutbildern, man sieht, wo die Werte in den Grenzbereich kommen, weil es halt einfach visuell dargestellt wird. Und da würde ich auch hellhörig werden. Also Grenzwerte auf jeden Fall hinterfragen. Das ist etwas, was TierärztInnen dann doch manchmal so ein bisschen abtun. So nach dem Motto, ist aber noch im Referenzwert. Das machen übrigens auch HumanärztInnen. Und da, wenn man nach etwas sucht, weil doch eine Auffälligkeit da ist im Verhalten des Hundes, dann macht es schon Sinn, auch Grenzwerte sehr ernst zu nehmen. Ein großes Blutbild sollte man meines Erachtens alle 1 bis 2 Jahre machen, auch wenn keine Probleme vorliegen. Und ich sage dir, wieso. Es gibt gewisse Organwerte, zum Beispiel Niere, aber auch Leber. Da sieht man sehr lange keine Symptome, obwohl die Organe Probleme haben, obwohl die Organwerte vielleicht schlecht werden oder schlechter werden. Und dann ist es sehr, sehr wichtig, das regelmäßig zu überprüfen, um das rauszufinden, also verdeckte Erkrankungen herauszufinden, verdeckte Probleme herauszufinden, und vor allem, man hat dann auch einen Referenzwert, falls mal etwas passieren sollte. Also man weiß dann, ach okay, keine Ahnung, wenn der Hund irgendwie was akut hat, kommt zum Beispiel in die Tierklinik, es wird ein Blutbild gemacht und dann wird gesagt, der Nierenwert ist schlecht, dann kann man halt das Blutbild von einem Jahr davor rausziehen und kann sagen, der Referenzwert ist so, also die Niere hatte bisher keine Probleme oder die Niere hatte bisher eh auch schon Probleme oder wie auch immer, also man sieht Veränderungen. Und das ist doch etwas, was ich immer noch häufig mitbekomme, dass Hunde kein Blutbild haben. Ich kriege das oft mit, wenn ich neue Hundhalterteams in die Verhaltensberatung aufnehme. Bei mir in meinem Anamnesebogen wird danach gefragt, ob ein aktuelles Blutbild vorliegt, wie alt das ist. Und da kommt doch recht häufig die Antwort zurück, so, es gibt kein Blutbild von dem Hund, aber es ist eben auch keine Krankheit bekannt. Und wenn der Hund dann aber schon mehrere Jahre alt ist, dann ist es für mich schon auch ein Punkt, wo ich immer sage, hey, da bitte unbedingt auch in die Selbstverantwortung kommen für den eigenen Hund, auch wenn die Tierarztpraxis das nicht standardmäßig macht, was ich total fahrlässig finde, finde ich es wichtig, dass alle 1-2 Jahre ein Blutbild gemacht wird, um einfach, oder überhaupt mal ein Blutbild da ist von dem Hund, um zu wissen, wie es dem geht. Und dazu muss ich leider eine Anekdote erzählen, und zwar von der Hündin von einer ehemaligen Arbeitskollegin von mir, noch damals aus meinem Messejob. Die ist mit, ich glaube, 4 oder 5 Jahren ist diese Hündin verstorben, viel zu jung. Von einer Woche auf die andere kam die mit einer totalen Schwäche in die Tierklinik. Dort wurde dann überprüft, dass sie miserabel schlechte Nierenwerte hat, und die ist an einem Nierenversagen verstorben innerhalb weniger Tage. Und da haben sich natürlich alle danach gefragt, hey, was ist denn da los? Und damals wurde die These in den Raum gestellt, dass es halt ein angeborenes Thema war mit der Niere und einfach die Nierenwerte sukzessive schlechter wurden. Und das ist natürlich schon krass, wenn man das natürlich dann gar nicht weiß, weil nie davor ein Blutbild gemacht wurde. Das hätte man sonst natürlich rausgefunden und vermutlich auch verhindern können. Genau, also Blutbild eigentlich immer erster Weg. Das ist für alle, die auch sonst mit einem Hund mal zu tun haben aus dem Gesundheitsbereich, ist es eine super wichtige Grundlage, wenn man mal auch zum Beispiel mit einem Verhaltensmediziner oder Medizinerin über eine Medikation spricht oder wenn es mal um eine OP-Vorbereitung geht oder. Also ein Blutbild ist eigentlich wirklich immer eine wahnsinnig wichtige Basis für alles. Was man auch testen lassen kann in dem Zuge sind Infektionskrankheiten, zum Beispiel auch Mittelmeerkrankheiten, Krankheiten, die auch über zum Beispiel Zecken übertragen werden. Das ist auch hier in unseren Regionen, gut jetzt in Bayern glaube ich noch deutlich stärker als in anderen Bereichen Deutschlands, aber da kenne ich mich nicht so gut aus. Aber so Bayern, Baden-Württemberg ist glaube ich schon so eine Zeckenhochburg, aber es gibt sicherlich in ganz Deutschland Zecken. Oder im ganzen Dachbereich, je nachdem, von wo aus du gerade den Podcast hörst. Also ich glaube, da dürfen wir uns alle angesprochen fühlen. Infektionskrankheiten, die durch Zecken übertragen werden, zum Beispiel Anaplasmose ist da eine. Das sind Dinge, also das sind einfach Infektionskrankheiten, an denen können unsere Hunde hier in unseren Breitengraden extrem gut auch mal erkranken. Und das sind oft diffuse Symptome erstmals lange. Das sind Dinge, auf die man sehr spät erst kommt. Das sind aber Krankheiten, die sich extrem auf das Verhalten auswirken. Auch hier könnte ich mit einer Anekdote ins Rennen springen, aber ich glaube, die spare ich mir jetzt einmal an der Stelle. Aber ja, ich kürze es ab. Hund mit extremen Verhaltensproblemen, wirklich, wirklich krass. Sehr, sehr viel Aggressionsverhalten, auch der eigenen Halterin gegenüber. Es war wirklich super schwierig, im Training an den Rand zu kommen. Und parallel konnten wir den aber lange nicht tierärztlich untersuchen lassen, weil der halt so abwehrend war, dass wir wussten, und auch nicht Auto fahren konnte. Wir wussten, die Fahrt zur Praxis ist schon der Super-GAU eigentlich, angefasst werden von fremden Menschen. Also wir wussten, es ist halt für den Hund wirklich richtig krass. Im Endeffekt wurde er dann von einer Tierklinik sediert und untersucht und hatte halt Anaplasmose in dem Fall und es hat sich wirklich hochgradig auf das Verhalten ausgewirkt. Dem armen Kerl muss es über Jahre wirklich schlecht gegangen sein. Der ist leider tatsächlich auch letztendlich daran verstorben. Heute habe ich irgendwie keine schönen Geschichten. Ich packe noch ein paar nettere Anekdoten aus. Was ihr auch in der Praxis kontrollieren lassen könnt, sind die Zähne eures Hundes. Bei den Zähnen müsst ihr aber wirklich tatsächlich sehr gut darauf achten, ob sich die Praxis mit Zähnen auskennt. Da wird oft nur sehr oberflächlich drauf geguckt. Bei meiner eigenen Hündin wurde da lange von unserem Tierarzt sehr oberflächlich drauf geguckt, obwohl sogar viele Zähne schon gewackelt haben und es wurde so ein bisschen lapidar abgetan von wegen, kleiner Hund, da fangen Zähne mal an zu wackeln, irgendwann fallen die aus. Und das ist etwas, was mir im Nachhinein wirklich wahnsinnig leid tut, dass die Emma da sicherlich 1, 2, 3 Jahre Zahnschmerzen hatte, die ich hätte verhindern können, wenn ich es besser gewusst hätte. Im Endeffekt hat die bisher 3 Zahn-OPs gehabt. Die Hälfte ihrer Zähne wurden entnommen. Es hatte nichts damit zu tun, dass die nicht gepflegt waren. Die sahen von außen wirklich blitzeblank, lupenrein, top aus. Das war wurde ausgelöst durch Brüchen in den Zahnwurzeln. Das haben wir sehr spät erst rausgefunden. Und woher das kommt, ist ungewiss. Es kann auch einfach eine schlechte genetische Substanz sein. Dadurch haben die Zähne irgendwann angefangen zu wackeln. Das hat massiv wehgetan. Das ist krass, wenn man sich mal anschaut, wie viel von einem Zahn oder wie wenig von einem Zahn über der Haut ist und wie viel Zahnwurzel unter der Haut ist. Und dann kann man sich allein mit der Hebelwirkung überlegen, was das eigentlich anstellt im Mund, wenn ein Zahn wackelt. Also das ist schon heftig. Genau, also die Zähne angucken lassen und klar, da kann man von außen immer nur einen Blick drauf werfen, der eingeschränkt ist. Wenn man Zähne richtig kontrollieren lassen will, dann werden die unter Vollnarkose einzeln durchgeröntgt. Das macht man natürlich nicht, wenn es keinen Grund dafür gibt. Ja, aber wenn es so einen Grund dafür gibt, wenn einzelne Zähne schon wackeln, dann sollten die in Vollnarkose alle gereinigt werden. Jeder einzelne Zahn wird durchgeröntgt, die Wurzeln werden angeschaut und die Zähne entnommen, die eben nicht gut aussehen. Was man in der Tierarztpraxis auch überprüfen lassen kann, ist, ob, also einfach den Gesamtzustand, den Allgemeinzustand des Hundes überprüfen, Schleimhäute, Temperatur, all diese Dinge, Vitalität, und aber auch nochmal vielleicht sagen, dass sie darauf achten sollen, auch auf eine Schmerzempfindlichkeit zu testen. Tut es dem Hund weh, irgendwo angefasst zu werden? Sowas kann in der Praxis auch nochmal versucht werden. Also getestet werden. So. Man kann, wenn man sich unsicher ist, ob der Hund Schmerzen hat, zum Beispiel wenn man weiß, dass eine Problematik im Bewegungsapparat vorliegt, aber sich so ein bisschen die Meinungen unterscheiden, ob man das behandelt mit Schmerzmitteln oder nicht, dann kann man im Zweifel mal Schmerzmittel geben in Abstimmung mit einem einer Medizinerin, über 2-3 Wochen zum Beispiel und kann überprüfen, ob sich das Verhalten des Hundes in der Zeit ändert. Einfach weil man dann einen Rückschluss darauf ziehen kann, ob der Schmerzen hat und ob wie stark die Schmerzen sich auf das Wohlbefinden auswirken. Was man dann noch neben einer Tierarztpraxis machen kann, ist zu einer Hundephysiotherapie zu gehen, dort eine Gangbildanalyse machen lassen, nach Verspannungen und Blockaden am Körper gucken lassen, also mal durchmassieren, abtasten, einfach durchchecken. Ich bin ein ganz, ganz riesengroßer Fan von Hundephysiotherapie. Genau, das sind so die Dinge, mit denen man am ersten erstmal startet, wenn natürlich irgendwo dann eine Diagnose vorliegt, dann oder eine Auffälligkeit festgestellt werden kann, dann geht man dem natürlich nochmal weiter nach, geht dort vielleicht auch zu SpezialistInnen. Es gibt es mittlerweile auch bei Hunden. Ich habe wirklich auch jetzt kein breites Netzwerk, weil so viel hat die Emma Gott sei Dank in ihrem Leben nicht gehabt. Aber ich habe zum Beispiel eine Tierarztpraxis, die ist auf Zähne spezialisiert. Das ist jetzt bei der Emma passt das jetzt zu der Geschichte, die ich schon erzählt habe. Eine Tierärztin, die hier bei mir vor Ort ist, die ist in Anführungszeichen zufällig auch auf Augenheilkunde spezialisiert. Ich habe aktuell ein Augenthema bei der Emma, das ich überprüfen lassen möchte. Deswegen habe ich halt natürlich dann dort den Termin ausgemacht. Also jetzt ist immer schon gerade bei der Emma, dann kann ich es mal kurz erzählen. Dann kriegt die im Dezember, weil sie durch ihr Alter ein beginnendes Herzgeräusch bekommen hat, seit 1,5 Jahren wird das regelmäßig gecheckt mit einem Herzultraschall, weil man den Zeitpunkt nicht verpassen sollte, wann eine Medikation nötig ist. Aktuell ist es noch nicht, aber es könnte sein, dass es jetzt kommt. Der nächste Check-up ist Mitte Dezember und das ist dann eben eine Kardiologin, die die Emma da untersucht und einen Herzultraschall macht. Also man kommt schon rum, wenn man sich dann um solche Dinge bemüht. Wobei in dem Fall ist es so, dass die Kardiologin in unsere normale Praxis eingeladen wird. Da sind ganz häufig so Zusammenschlüsse da, da kann man auch einfach mal danach fragen. Und dann zu guter Letzt, da jetzt werden gerade die Augen untersucht Ende der Woche. Dann kommt der Herzultraschall Mitte Dezember, weil Ende Januar die Emma eine kleine OP bekommen soll. Die Zähne werden gesäubert und es wird ein Lipom entfernt und so weiter und so fort. Kleine Alterserscheinungen. Aber dafür ist es eben wichtig, nochmal den Herzultraschall ganz top aktuell zu haben und zu überprüfen, ob da eine gewisse Medikation nötig ist. Ich habe heute mich dabei ertappt, dass ich mir dachte, ach krass, jetzt plane ich hier echt schon irgendwie umfassend die Krankheitsgeschichte und die gesundheitliche Versorgung von meiner Hündin. Das ist ganz schön einnehmend. Ich muss aber auch dazu sagen, die ist jetzt 12 Jahre alt, 12,5 schon fast. Und die hatte halt bisher sonst, also bis vor 1,5 Jahren hatte die nie irgendwas in ihrem Leben, bis auf diese eine krasse Vergiftung, mit der sie mal in der Tierklinik lag. Aber ansonsten bin so dankbar, dass dieser Hund eigentlich nie irgendwas Gesundheitliches hatte. Dafür bin ich jetzt natürlich einfach ein bisschen involvierter. So ist es dann. Ein Punkt noch zum Schluss. Hinterfrag immer ganz insgesamt Verhaltensveränderungen bei deinem Hund und beobachte das und versuche es nicht sofort mit etwas zu erklären, sondern ein bisschen sachlicher erstmal zu beobachten und zu notieren. Wir erklären oft Dinge direkt, also der Hund verändert sein Verhalten, geht vielleicht nicht mehr so gerne Gassi und dann wird es oft erklärt mit, ach, jetzt ist er wohl schon in so einem Alter, jetzt ist er wohl schon ruhiger geworden oder jetzt ist es ihm zu kalt oder zu heiß oder zu nass oder zu trocken und das mag auch oft stimmen, aber ich würde es nicht sofort mit so einem Grund abtun, sondern manchmal stecken halt dann doch leider gesundheitliche Themen dahinter und es passt halt gerade zufällig in das Bild und dann wird es nicht hinterfragt und wird nicht untersucht und wird dann irgendwie halt auch nicht diagnostiziert. Das vielleicht nicht immer sofort erklären und abtun, sondern da doch auch mit dem Tierarzt oder der Tierärztin darüber sprechen. Ich wollte gerade Zahnärztin sagen. Ha, so viel über Zähne gesprochen. So, das war's auf jeden Fall zu dem Input, wie kann man Hunde gesundheitlich durchchecken. Wenn man diese Liste abgearbeitet hat, ich weiß, sie ist nicht super klein, dann hat man wirklich echt schon ganz viel getan. Aber wenn wir es nochmal ganz kurz zusammenfassen, eigentlich benötigt es eine gute, vertrauenswürdige Tierarztpraxis. Dort wird ein Blutbild gemacht, ein allgemeiner Check gemacht, auch Schmerzempfindlichkeit kontrolliert und auch die Zähne einmal angeguckt. Und dann kann man eben, wenn man möchte, das noch begleiten lassen von der Physiotherapie. Also so viele verschiedene Instanzen habe ich jetzt gar nicht aufgeführt eigentlich. Müsste man eigentlich schon hinkriegen. Problematisch wird es halt dann, wenn so ungewisse Diagnosen vorliegen oder Symptome, die nicht so richtig erklärt werden können, weil dann muss man da tiefer eintauchen und den Spezialisten und die Spezialistin finden, der das dann erklären kann und auch beheben kann. Das ist dann manchmal die schwierigere Aufgabe. Genau. Ich hoffe, es hat dir weitergeholfen. Wie gesagt, ich schreibe die Liste mit den Themen auch oder mit den Dingen, die ich aufgeführt habe, auch in die Shownotes. Und es ist vielleicht einfacher, sich das abzuspeichern und zu screenshotten. Muss man nicht immer in die Folge wieder reinhören. Ansonsten wünsche ich dir eine gute Zeit. Ich freue mich, wenn für dich ein spannender Impuls mit dabei war. Ich freue mich, wenn ich einige von euch am 15. November sehe in unserem kostenlosen Workshop. Wie gesagt, es gibt auch eine Aufzeichnung, also es lohnt sich schon alleine, deshalb sich dafür anzumelden. Und dann kann man es sich eben live anschauen oder im Nachgang. Das war's von meiner Seite. Feedback zur Folge wie immer an hello@fiffiundstruppi.de oder auch über Instagram @fiffiundstruppi. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.